Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Aus Ankara begrüßen Sie heute
Murat Gökmen
und ich, Hakan Ören. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz sowie unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer heutigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten und der Presseschau unsere Sendereihe Dossieranalyse, dann Tod und Exil und Logbuch des Kapitäns. Abschließend kommt türkische Musik.
Nachrichten.
Türkei hat erklärt, dass das geplante Treffen zwischen Armenien, den USA und der Europäischen Union den Neutralitätsansatz, der als Grundlage für die Lösung komplexer Probleme in der Region dienen sollte, untergraben werde. Das Außenministerium gab eine schriftliche Erklärung über das Trilateral-Treffen zwischen Armenien, den USA und der Europäischen Union ab, das heute in der belgischen Hauptstadt Brüssel stattfinden soll. In der Erklärung heißt es, dass Aserbaidschan mit der Befreiung seiner besetzten Gebiete nach dem Zweiten Karabachkrieg im November 2020 und der Wiederherstellung seiner Souveränität in all seinen Gebieten mit der Antiterroroperation in Karabach am 19. und 20. September eine historische Chance für einen dauerhaften Frieden und eine Stabilität in der Region ergriffen hat. In einer solchen Zeit, in der der Erfolg dieser historischen Chance sehr nah ist, ist es für Dritte, insbesondere nicht regionale Akteure, umso wichtiger, fair und unparteiisch an den Prozess heranzugehen und sorgfältig zu vermeiden, dass der Prozess beeinträchtigt wird. In diesem Zusammenhang ist es eine Frage der Verantwortung, dass wir klar zum Ausdruck bringen, dass das für den 5. April 2024 geplante trilaterale Treffen zwischen Armenien, der Europäischen Union und den USA den Neutralitätsansatz, der als Grundlage für die Lösung komplexer Probleme in der Region dienen sollte, untergraben wird. Diese Initiative, die Aserbaidschan ausschließt, wird den Weg für die Umwandlung des Südkaukasus in ein Gebiet der geopolitischen Rivalität ebnen, anstatt dem Frieden zu dienen. In der Erklärung wurde die Aufforderung an Drittländer bekräftigt, die Parameter der Region zu berücksichtigen und bei den Schritten, die sie im Rahmen des Prozesses unternehmen werden, gleichberechtigt auf die Parteien zuzugehen, und es wurde die volle Zuversicht geäußert, dass der Südkaukasus auf der Grundlage von dauerhaften Frieden und Stabilität, die in der Region geschaffen werden sollen, entstehen und den regionalen Wohlstand erreichen wird, den er verdient. In der Erklärung wurde zudem betont, dass Türkei stets bereit ist, ihren Anteil dazu beizutragen, dass sie die Nutzung der historischen Chance für einen dauerhaften Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien weiterhin fördern wird.
Der Nationale Sicherheitsrat hat darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, dass alle Akteure, die Terrororganisationen ermutigen, den Kontakt zum Terrorismus dauerhaft und unverzüglich abbrechen. Unter dem Vorsitz von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wurde nach dem Treffen des Nationalen Sicherheitsrates im Staatspräsidiumskomplex eine Erklärung veröffentlicht. In der Erklärung wurde betont, dass für Terrororganisationen und ihre Unterstützer in der Zukunft der Region kein Platz sein wird. Es wurde erklärt, dass die Angriffe der Terrororganisationen PKK, KCK, PYD, YPG, die auf unsere in Europa lebenden Bürger und unsere Vertretungen abzielen, genau beobachtet werden. Es wurde darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass alle Akteure, die Terrororganisationen ermutigen, ihren Kontakt zum Terrorismus dauerhaft und unverzüglich abbrechen. In der Erklärung wurde die internationale Gemeinschaft außerdem aufgefordert, die seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Angriffe auf die Menschen und Hilfsorganisationen im Gazastreifen zu beenden und die Bemühungen um einen dauerhaften Frieden zu unterstützen.
In Somalia sind zwei Menschen, darunter ein türkischer Staatsbürger, ums Leben gekommen, als eine am Straßenrand platzierte Bombe explodierte. Die Bombe ging hoch, als ein Fahrzeug mit humanitären Helfern die Straße passierte. Bei dem Anschlag kamen 2 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ums Leben, darunter ein türkischer Staatsbürger. 4 weitere Personen wurden verletzt. Während die Untersuchung des Vorfalls noch andauert, geht man davon aus, dass der Angriff von der Terrororganisation Al-Shabaab verübt wurde.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Es ist aufgedeckt worden, dass die US-Regierung am selben Tag an dem Israel 7 Mitarbeiter der internationalen Hilfsorganisation World Central Kitchen, kurz WCK, tötete, neue Militärhilfe an Israel genehmigt hat. Wie US-Beamte gegenüber der Washington Post erklärten, genehmigte die Regierung von Präsident Joe Biden die Lieferung von Tausenden weiterer Bomben an Israel an dem Tag, an dem Israel bei Luftangriffen im Gazastreifen 7 Mitarbeiter der Hilfsorganisation WCK tötete. In der Nachricht der Washington Post heißt es ferner, diese Genehmigung zeigt die Entschlossenheit der Regierung, den Fluss tödlicher Waffen an Israel fortzusetzen, trotz der öffentlichkeitswirksamen Tötungen vom Montag und der zunehmenden Forderungen an die USA, diese Unterstützung für einen besseren Schutz der Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet abhängig zu machen. Unter den von der israelischen Armee getöteten Helfern befand sich auch ein US-Bürger. Der Artikel erinnerte daran, dass Biden nach dem Angriff eine Erklärung abgab, in der er sich empört und untröstlich zeigte. Biden hatte gesagt, Israel hat nicht genug getan, um Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu schützen, die versuchten, dringend benötigte Hilfe an die Zivilbevölkerung zu liefern. Bei dem israelischen Angriff auf die Region Deir el-Belah in Gaza am 1. April wurden Mitarbeiter von World Central Kitchen getötet. In der Erklärung von WCK heißt es, dass es sich bei den 7 Mitarbeitern, die bei dem Angriff ums Leben kamen, um australische, polnische, britische und palästinensische Staatsangehörige handelte. In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass das Team während des Angriffs in 2 gepanzerten Fahrzeugen mit dem Logo der Organisation in der Deeskalationszone unterwegs war.
In Israel haben 28 hochrangige Verantwortliche beim obersten Gerichtshof die Amtsenthebung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu beantragt. Die israelische Wirtschaftsseite Kalkalist teilte die Einzelheiten des Antrags mit. Dementsprechend reichten 28 hochrangige Verantwortliche, darunter Ökonomen, Technologieexperten und Akademiker, beim obersten Gerichtshof einen Antrag ein, indem sie die Amtsenthebung Netanjahus forderten. In der Petition heißt es, Netanjahu sei hin und her gerissen zwischen seiner Verantwortung, im Krieg im Interesse des Staates zu handeln und seinem persönlichen Interesse, etwa die Fälle aufzuschieben, in denen ihm Bestechung, Betrug und Vertrauensmissbrauch vorgeworfen werden. Unter dem Hinweis darauf, dass Netanjahu seit Beginn des Krieges mehrmals darum gebeten habe, die Anhörung des Korruptionsverfahrens gegen ihn zu verschieben, weil er mit der Führung des Krieges beschäftigt sei, wurde die Amtsenthebung des israelischen Premierministers gefordert. Netanjahu steht vor dem Bezirksgericht Ostjerusalem wegen Korruption vor Gericht.
In Haiti ist er im Rahmen der Bekämpfung der von den Banden ausgehenden Gewalt verhängte Ausnahmezustand um einen weiteren Monat verlängert worden. In einer Erklärung des Büros des Interimspräsidenten heißt es, dass der Ausnahmezustand um einen Monat verlängert wurde, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen und die Sicherheit zu gewährleisten. In der Hauptstadt Port-au-Prince und der westlichen Region des Landes wird die Ausgangssperre zwischen 19 Uhr und 06 Uhr morgens Ortszeit aufrechterhalten und die Sicherheitskräfte werden umfangreiche Maßnahmen ergreifen. Bewaffnete Banden, die den Rücktritt des haitianischen Premierministers Ariel Henry fordern, hatten am 2. und 3. März bewaffnete Angriffe auf 2 Gefängnisse in der Nähe von Port-au-Prince und Crocs-de-Bouquet organisiert und hatten sich dabei Gefechte mit Sicherheitskräften geliefert. Dabei waren etwa 4000 Häftlinge aus den Gefängnissen geflohen und 12 Menschen ums Leben gekommen. Am 4. März verkündete die Regierung einen 72-stündigen Ausnahmezustand und verhängte zum bestimmten Zeiten eine Ausgangssperre, um die aus den Gefängnissen geflohenen Straftäter zu fassen. Der am 4. März verhängte Ausnahmezustand zur Ergreifung entflohener Häftlinge wurde am 7. März um einen Monat verlängert. Haiti, eines der ärmsten Länder des amerikanischen Kontinents, steht aufgrund der von Banden verursachten Gewaltspirale und des Machtvakuums am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Haiti, das seit vielen Jahren mit grundlegenden Problemen wie politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Krisen zu kämpfen hat, droht bei einer Bevölkerung von mehr als 11 Millionen Menschen eine Hungersnot. Meine Damen und Herren, Sie hatten Nachrichten.
Türkische Presseschau.
Mein Name ist Yeni Şafak, schreibt unter der Schlagzeile: Nationaler Sicherheitsrat betont Kampf gegen den Terrorismus. In der nach der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates unter dem Vorsitz von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan veröffentlichten Erklärung sei der Kampf gegen Terrorismus betont worden. In der Zukunft unserer Regierung wird es keinen Platz für terroristische Organisationen und ihre Unterstützer geben, sei in der Erklärung weiter vermerkt worden. Habertürk schreibt unter der Schlagzeile: Nationaler Sicherheitsrat ruft zur Unterstützung für Friedensbemühungen in Gaza auf. In der Erklärung des Nationalen Sicherheitsrates sei die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen worden, die Bemühungen von Türkei zu unterstützen, die Angriffe auf die Bevölkerung und die Hilfsorganisationen in Gaza so schnell wie möglich zu beenden, umfassende humanitäre Hilfe für die Region zu leisten und einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Watan schreibt unter der Schlagzeile: Allzeit-Exportrekord gebrochen. Nach Angaben von Handelsminister Ömer Bolat seien die türkischen Exporte im März auf 22 Milliarden 578 Millionen Dollar gestiegen. Im Zeitraum von Januar bis März sei der bisherige Exportrekord mit 63,7 Milliarden Dollar gebrochen worden. Star schreibt unter der Schlagzeile: Neue Technologie von Tusfash zieht die Aufmerksamkeit von VAE auf sich. Die Fahrwerke und Subsysteme der Technologie von Tusash, die auch in den Produkten der türkischen Verteidigungsindustrie Kaan und Hürjet zum Einsatz kommen, hätten die Aufmerksamkeit der größten Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtunternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate auf sich gezogen. TAAC, das die Systeme entwickelt hat, habe seinen ersten Auslandsvertrag mit den VAE unterzeichnet. Sabah schreibt unter der Schlagzeile: Flughafen Istanbul an der Spitze von Europa. Nach den Luftverkehrsstatistiken der Europäischen Organisation für Flugsicherung, kurz EASO, für den Zeitraum vom 25. März bis 31. März sei der Flughafen Istanbul mit 1.328 täglichen Flügen der verkehrsreichste Flughafen Europas. Meine Damen und Herren, Sie hören die türkische Presseschau.
Meine Damen und Herren, hier ein Hinweis von Bernd Seiser zu den neuen Sendezeiten und Frequenzen nach der Zeitumstellung.
Einige Informationen zur Sommerzeitumstellung liegen mir inzwischen vor. Deutsches Radio sendet am 14. und 21. April um 12 UTC auf 6070 kHz. Die Jubiläumssendung 5 Jahre Deutsches Radio gibt es am 5. Mai um 14 UTC, ebenfalls auf 6070 kHz. Die nächsten Sendetermine von Deutsches Radio bei Channel 292 werden bald vereinbart und bekannt gegeben. Radio Taiwan International sendet weiterhin 19 bis 19.30 UTC auf 5900 kHz. KBS World Radio von 20 bis 21 UTC auf 3955 kHz. Radio Rumänien International 6 bis 6.30 UTC, 11.620 kHz, 14 bis 15 UTC, 9.600 kHz und 18 bis 19 UTC in DAM, 9.570 kHz. TAT sendet von 11.30 bis 12.30 UTC 15.350 kHz, 17.30 bis 18.30 UTC 9.840 kHz. Stimme Vietnams von 18.30 bis 19 und von 20 bis 20.30 UTC auf 9.730 und 11.885 kHz. Radio Joystick am ersten Sonntag 10 bis 11 UTC 7.330 kHz ORF 1 oder Ö1, Montag bis Samstag um 5 UTC auf 6155 kHz, Radio Power Rumble. Am zweiten Sonntag im Monat 18 UTC 6070 kHz, Wiederholung am darauffolgenden Freitag, ebenfalls 18 UTC 6070 kHz. SM Radio Dessau, zweiter Sonntag 11 UTC 6070 kHz, frühzeitig auch die Hinweise von Max Berger und Thomas Becker auf die Sendung am 1. Mai. Um 8 UTC 6070, 12 UTC 6095 und 18 UTC 3955 kHz. Die 3955 kHz kommt mit 100 kW aus England. Shake FM am 4. Sonntag des Monats um 12 UTC auf 6070 und 9760 kHz. Die gewohnte Wiederholung am darauffolgenden Samstag 8 UTC 6070 kHz kann weiterhin erhalten bleiben. Die am 6. April erwartete Sendung von CH2 fällt wie auch die Sendungen Anfang Juli und Anfang Oktober voraussichtlich leider aus. Wir wünschen Christoph Gerber baldige Genesung. Hier der Hinweis, 43. überregionales DX-Treffen am 18. Mai 2024 ab 10 UTC in der Gaststätte Christophsbräu in der Alois Degler Straße 3 in 76571 Gaggenau. Der RTI-Hörerclub Bodenau wird da wohl einen neuen Rekord aufstellen und zum dritten Mal innerhalb von 9 Jahren erneut aus einer Gaststätte fliegen. Aber diesmal kein Problem. Ich konnte die Fortsetzung des Treffens in der benachbarten Murkstube schon vereinbaren. Wer später kommt, findet uns dann ab 12.30 UTC in der Murkstube an der Konrad-Adenauer-Brücke. Die Straßenadresse lautet Lindenschwenderstraße, Ecke Schulstraße. Zum Schluss noch eine Mitteilung in eigener Sache. Seit 29. Februar habe ich 2 Probleme mit meinem E-Mail-Programm. Also bitte nicht wundern, wenn es keine gewohnten E-Mails mehr von mir gibt. Damit verbleiben mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen Sabrina Sander-Petermann und Bernd Seiser.
Yok dizi.
Dossieranalyse.
Die Ergebnisse der Kommunalwahlen und Folgen. Am 31. März 2024 fanden in Türkei Kommunalwahlen in einer demokratischen Reife statt. Die Bestimmung des politischen Wettbewerbs durch die Wahlergebnisse sollte als neuer Indikator für die Konsolidierung der Demokratie in Türkei angesehen werden. Aus den Wahlen, bei denen die Wahlbeteiligung 78,55% betrug, ging die CHP als erste Partei mit 37,76% der Stimmen in 14 Großstädten und 21 Provinzen als Siegerin hervor. Eines der ersten Dinge, die auffallen, ist die niedrige Wahlbeteiligung und damit die großen Verluste in der Wählerschaft der AK-Partei. In vielerlei Hinsicht haben die Ergebnisse der Kommunalwahlen das Potenzial, die türkische Politik zu beeinflussen. Sie hören eine Bewertung von SETA Direktor für Sicherheitsstudien und Autor Professor Dr. Murat Yeşiltaş. Während die CHP 3,3 Millionen Stimmen hinzugewann, verlor die AK-Partei 4,2 Millionen Stimmen im Vergleich zu den letzten Wahlen. Es zeigt sich, dass das Ziel des Bündnisses an der Basis in den Großstädten funktionierte und die Mehrheit der Stimmen der DEM-Partei und der İYİ-Partei an die CHP-Kandidaten ging. Die CHP konnte ihre eigene Wählerschaft in hohem Maße konsolidieren und erreichte Höhen, die sie in ihrer Geschichte noch nie erreicht hatte, indem sie starke Unterstützung von der Basis der Nachbarparteien erhielt. Angesichts dieser Ergebnisse kann man sagen, dass die Reaktion auf die wirtschaftliche Situation bei den Kommunalwahlen in den Vordergrund trat. Die CHP konnte ihre Bündnisse für 2019 und 2023 aufrechterhalten, wenn auch in den Augen der Wähler mit einem anderen Modell. Die Tatsache, dass die CHP nicht nur in den Metropolen, sondern auch in einigen konservativen anatolischen Städten gewonnen hat, weist auf eine neue Realität hin. Der CHP-Vorsitzende Özel bezeichnete die Wahlergebnisse als Türöffner für ein neues politisches Klima und darüber hinaus einen Meilenstein für alle politischen Parteien. Es wird sich in den kommenden Jahren zeigen, ob die neue CHP-Führung, die mit dem Anspruch des Wandels angetreten ist, dieses Phänomen in einen Trend verwandeln kann. Die AK-Partei, die aus den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Mai 2023 als Sieger hervorging, wurde bei diesen Kommunalwahlen mit 35,48% der Stimmen in 12 Großstädten und 12 Provinzen zum ersten Mal in ihrem politischen Leben zweitstärkste Partei. Dies ist das erste Mal nach 2002. bei diesen Wahlen, bei denen die Zahl der Briefwahlstimmen und ungültigen Stimmen 15 Millionen erreichte, scheint die AK-Partei mit einer unerwarteten Wählerreaktion konfrontiert worden zu sein. In diesem Sinne sind die Wähler der AK-Partei motiviert, eine Lektion zu erteilen. Die Verschärfung der wirtschaftlichen Probleme seit der Covid-19-Pandemie und die mangelnden Fortschritte bei der Lösung können als einer der Hauptgründe für diese Situation angesehen werden. In gewissem Sinne werden die Reaktionen zur Wirtschaftslage bei den Wahlen vom Mai 2023 und März 2024 kombiniert. Um die Reaktion der Wählerschaft der AK-Partei zu verstehen, kann man sagen, dass Themen wie die auf die Provinzen bezogenen Kandidatenprofile, der Faktor der neuen Wohlstandspartei und das Fehlen eines dominanten Diskurses bei den Wahlen ebenfalls einen Einfluss auf das Ergebnis hatten. Die Balkonrede von Staatspräsident Erdogan am Wahlabend, in der er die Wahlen vom 31. März als kein Ende, sondern einen Wendepunkt bezeichnete, ist ein deutliches Signal, dass er das Wahlergebnis für einen Wandel nutzen wird. Erdogan zeigte einmal mehr seinen Respekt vor dem nationalen Willen und sprach über die Vorteile der Demokratie. Er verwies auf die Notwendigkeit, sich zu erneuern und Lehren zu ziehen und kündigte an, die AK-Partei werde mutig Selbstkritik üben. Erdogan sagte, dass er seine vierjährige Amtszeit mit einem intensiven Tempo fortsetzen werde und neutralisierte sowohl die Diskussionen über mögliche vorgezogene Wahlen als auch die Moral seiner Basis und seiner Organisation. Die Kommunalwahlen vom 31. März, die für die AK-Partei einen Wendepunkt und für die CHP einen Meilenstein darstellen, deuten darauf hin, dass Türkiye bis 2028 eine sehr aktive Zeit erleben wird. Wenn die regierende AK-Partei für Erneuerung sorgt und die Einkommensverteilung zugunsten der Geringverdiener verbessert, könnte sie ihre Wähler zurückgewinnen. Die CHP hingegen steht nun unter einer größeren politischen Last, um ihre Wahlerfolge zu konsolidieren. Sie hörten eine Bewertung von CETA, Sicherheitsforscher, Direktor, Autor, Professor Dr. Murat Yeşiltaş.
Dossieranalyse.
ol da ben cezamı çekeyim. Hakim ol da savcı ol da ben cezamı çekeyim. Bileyim, bileyim, sebebini bileyim. Hakim ol da savcı ol da ben cezamı çekeyim. Hakim ol da savcı ol da ben cezamı çekeyim. Bileyim, bileyim, sebebini.
Tod und Exil.
Mit dem Auftritt der Türken als polnischer Macht in der anatolischen Geografie handelt es sich letztendlich um einen polnischen Kampf zwischen Türken und dem Westen, da die Türken die Fahnenträger des Islam waren. Mit diesem Satz ging unsere letzte Sendung zu Ende. Jetzt setzen wir unser Programm dort fort, wo wir aufgehört haben. Letztendlich handelt es sich um ein wirtschaftliches Interesse und nicht um ein politisches. Die Angelegenheit des Orients hingegen ist nichts anderes als ein magischer Name für den christlich-muslimischen Konflikt und nichts anderes als die Lenkung großer Menschenmassen auf ein bestimmtes Ziel und die Gewinnung ihrer Unterstützung. Kurz gesagt, es ist nicht anders als die Ausbeutung und Manipulation interner Probleme und externen Problemen. In der Zwischenzeit sind natürlich die Türken das Ziel, die dem Westen am nächsten stehen und in den letzten 5 Jahrhunderten eine ständige Bedrohung für Europa waren. Handelt es sich bei der Angelegenheit Orient nicht im Westen im Wesentlichen um die Neugestaltung des Orients in kleine Teile, die den Interessen des Westens entsprechen? Das eigentliche Ziel bei der Orient-Angelegenheit sind die Türken, insbesondere beim Osmanisch-Russischen Krieg, dem Balkankrieg und dem Ersten Weltkrieg war das eigentliche Zweck die Vertreibung von Türken aus Europa. Lloyd George sagte, die Türken sind seit Jahrhunderten in Europa geblieben und haben den Europäern immer Schwierigkeiten bereitet. Sie konnten nie Europäer werden, sie haben die europäische Zivilisation nicht übernommen. Sie haben immer Krieg verursacht. Es wäre optimistisch von den Türken zu erwarten, dass sie ihr Verhalten ändern. Der Imperialismus belässt diese Ansicht nicht nur in der Dimension des Denkens. Er tut auch sein Bestes, um sie in die Praxis umzusetzen. Zuletzt hat er versucht, dieses Ziel mit Hilfe Griechenlands zu verwirklichen, aber auch hier ist er gescheitert. In der Tat gibt Talat Pasha die beste Antwort darauf, was die Orient-Angelegenheit ist. Und im Lichte der Erfahrung dessen, was ein Jahrhundert nach dem Ereignis als falscher Begriff akzeptiert wurde. Die Orient-Angelegenheit ist keine Frage der Humanität und des Christentums, wie sie dargestellt wird, sondern eine Frage des Hasses und der Interessen. Die Einmischungen in die inneren Angelegenheiten des türkischen Staates beruhen immer auf dieser Grundlage. Es ist in der Tat Wagemut zu behaupten, dass es dem türkischen Staat gelungen ist, eine einheitliche Verwaltung zu schaffen, die eine gute Behandlung aller seiner Untertanen einschließlich der Türken gewährleistet. Es ist jedoch nicht richtig, die Schuld in dieser Hinsicht allein den Türken zuzuschreiben. Obwohl die Gräueltaten der Russen gegen Juden und Muslime und sogar gegen Christen, die sich dem Zarismus widersetzten, die Gefühle der Menschheit erregten, wagten die humanitären Diplomaten Europas nicht, auch nur das kleinste Antwort darüber zu verlieren. Sie wussten, dass die kleinste Beschwerde über Russland zum Krieg führen würde und zogen es daher vor, zu schweigen. Frankreich, das sich als Beschützer der Freiheit ausgab und die Erklärung des Rechts und der Menschenrechte veröffentlichte, schämte sich nicht, dem grausamen und tyrannischen Zaren jede Art von Unterstützung zu gewähren. Nach 1871 ging er sogar ein Bündnis mit diesem tyrannischen Staat ein. Es sollte ein starkes Bündnis gegen Deutschland geschaffen werden. Die zaristische Tyrannei wurde gefestigt. Russlands Blockaden gegen türkische Reformversuche wurden ignoriert. Die Reformen von Türkei wurden nie ernsthaft angeschrieben. Die in den Verträgen erwähnten Reformen sind ihrem Wesen nach nichts anderes als Interventionen. Fortschritte und Reformen in der Verwaltung eines Staates sind abhängig von seiner politischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Russland musste zu den warmen Meeren hinuntergehen, um größere Ziele zu verfolgen und seine Träume zu verwirklichen. Doch genau an diesem Punkt gibt es eine Großmacht wie das Osmanische Reich, das Europa in den letzten 4 Jahrhunderten zum Zittern brachte, obwohl es schwächer war als damals. Russland setzt alle seine Trümpfe ein, um sein Ziel zu erreichen. Einerseits tut es sein Bestes, um das Osmanische Reich durch direkte Kriegsführung zu zerstören. Andererseits ermutigt es die orthodoxen Gruppen auf dem Balkan, insbesondere die Islam, zum Aufstand. Damit festigte Russland seine Position, die er bereits mit dem Vertrag von Küçükkaynaca von 1774 erreicht hatte. Anderen Ländern war diese Entwicklung jedoch unangenehm. Denn die Anlandung dieses Landes im Mittelmeer bedeutete, dass die Interessen Englands und Frankreichs beeinträchtigt würden. Daraufhin ergriffen beide Länder Maßnahmen, um Russland auf dem Balkan zu verhindern. Sie verstärkten ihre Aktivitäten auf dem Balkan im Einklang mit ihren eigenen Zielen und Interessen. Von nun an ist der Balkan nicht nur ein Teil des Osmanischen Reiches, sondern auch ein Gebiet, in dem die Großmächte um Souveränität und Einfluss ringen. Jedes Land strebt danach, einen Kleinstaat unter sich zu schaffen. Auf Wiederhören!
Tod und Exil. Das Logbuch des Kapitäns. Unsere Reise mit Gezgin hat begonnen. Unsere Stadtrundfahrt durch Istanbul geht weiter. Heute fahren wir nach Fener und Balat, dem vielleicht meistbesuchten Viertel am Goldenen Horn. Lassen Sie mich Ihnen im Voraus sagen, dass wir auf unserer heutigen Reise viel zu Fuß gehen und uns ermüden werden. Denn nur auf diese Weise können wir das reiche historische Erbe der Region erkennen. Lasst uns in das Goldene Horn einfahren und den Gezgin mit dem Balatpir in Verbindung bringen. Beginnen wir unsere Reise nach Fenerbalat mit seinen Straßen, Hängen, Treppen, bunten Toren und historischen Gebäuden. Balat, das Sie sofort in seinen Bann zieht, ist ein altes jüdisches Viertel. Schon in byzantinischer Zeit lebten hier Juden. Im 15. Jahrhundert kamen die aus Spanien vertriebenen Sephardim und ließen sich in Balat nieder. Heute zieht die Stadt mit ihren Synagogen, Kirchen, Moscheen, Spuren jüdischer Architektur und ihrem reichen Erbe die Aufmerksamkeit auf sich. Unsere Tour durch Balat beginnt mit der Feruh Ketuda Moschee. Die Moschee wurde von Mimar Sinan erbaut, aber ist im Vergleich zu seinen anderen Werken recht klein. Diese Moschee hat eine interessante Besonderheit, nämlich eine Sonnenuhr im Hinterhof. Etwas weiter von der Moschee entfernt befindet sich die armenische Kirche von Reshta Gabet und auch bekannt als die Wunderkirche. Sie wurde auf einer als heilig angesehenen Wasserquelle erbaut. Im Zentrum von Balat befindet sich die Ahrida-Synagoge. Die älteste Synagoge Istanbuls und eine der spektakulärsten Synagogen im Balat. Die Synagoge zieht mit ihrer Gebetskanzel in Form eines Schiffsbocks und den Buntglasfenstern im Obergeschoss die Aufmerksamkeit auf sich. Von hier aus geht es weiter zum Jifut Bazar, einem der interessantesten Orte im Balat. In diesem Bazar sind Schneider, Apotheken, Glaser, Konditoren, Mechaniker, Bäcker, Metzger und viele andere Geschäfte untergebracht. Eine kleine Anmerkung für Sie. Im Türkischen gibt es einen Ausdruck namens Jifut Bazar, der verwendet wird, um zu betonen, dass alles ein Durcheinander ist. Der Çorbacı-Brunnenhang, bekannt als ein Hang mit Treppen, der im Rahmen des UNESCO-Kulturerbeprojekts restauriert wurde, ist unser nächstes Ziel. Und hier sind die historischen Balathäuser. Sie werden sich sicherlich fragen, welches Sie sich ansehen und welches Sie fotografieren sollen. Aber glauben Sie mir, Sie werden ein ähnliches Gefühl erleben, wenn Sie die bunten aneinander gelehnten Häuser in der Kiremitstraße und die Antiquitätengeschäfte, Cafés und Designwerkstätten in der Vodiner Straße sehen. Natürlich gibt es im Balat noch viele weitere Orte zu besichtigen, aber ich möchte auf unserer heutigen Reise das Fenerviertel sehen, das zu Fuß erreichbar ist. Balat und Fener sind zwei Stadtteile, die miteinander verbunden sind. Es lässt sich nicht genau sagen, wo Balat aufhört und Fener beginnt. Fener ist ein altes griechisches Viertel. Das Viertel ist das Zentrum der orthodoxen Christen in der Welt und wird als der Vatikan der griechisch-orthodoxen bezeichnet. Aus Richtung Balat kommend stößt man in Fener als erstes auf die bulgarisch-orthodoxe Kirche, die auch als Eiserne Kirche bekannt ist. Die Kirche am Ufer des Goldenen Horns beeindruckt durch ihre Architektur und ihre vergoldeten Verzierungen. Dieses extravagante Gebäude hat eine sehr wichtige Besonderheit. Die bulgarisch-orthodoxe Kirche wurde aus Eisen gefertigt, in Österreich zerlegt, auf Schiffe verladen, auf dem Seeweg nach Istanbul gebracht und hier zusammengesetzt. Die Kirche gilt als eines der ersten vorgefertigten Gebäude der Welt. Ist das nicht erstaunlich? Unser nächster Halt ist die Kirche der Jungfrau Maria der Mongolen, auch bekannt als die Blutige Kirche. Die Kirche, die mit ihrer roten Farbe die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist von der byzantinischen Zeit bis heute unversehrt erhalten geblieben und war Zeuge interessanter Ereignisse im Laufe der Geschichte. Von hier aus geht es weiter zur Fener griechischen Mittel- und Oberschule, die mit ihrer roten Silhouette und ihrer großartigen Architektur atemberaubend ist. Die Schule, für deren Fassade rote Ziegelsteine aus Frankreich verwendet wurden, ist auch als Rote Schule bekannt. Diese Schule ist die älteste von den Griechen in Istanbul eröffnete Bildungseinrichtung. Bald werden wir an den bunten Türen am Camca Çeşmesi Hang vorbeikommen. Dies in leuchtenden Farben übermalten Türen verleihen dem Viertel eine ganz andere Atmosphäre. Jetzt gehen wir zum griechischen Patriarchat von Fener, der Hauptkirche der griechisch-orthodoxen Gemeinde in der Welt. Wir betreten die Aia-Georgi-Patriarchatskirche in ihrem Innenhof und sehen die aus Jerusalem mitgebrachte schwarze Granitsäule, deren anderer Teil sich im Vatikan befindet, Sarkophage, beeindruckende Ikonen und den Thron des Patriarchen. Heute haben wir versucht, zwei wunderbare Viertel zu besuchen, in denen verschiedene Religionen miteinander verwoben leben und die an jeder Stelle eine beeindruckende Schönheit verbergen. Ich weiß, dass Sie etwas müde sind. Setzen Sie sich doch in ein Café mit Blick auf das Meer und entspannen Sie sich bei einer Tasse Tee oder Kaffee. Ich werde zum Gezgin zurückkehren, um mich auf unsere nächste Reise vorzubereiten. Die Sendung Kapitäns Logbuch wurde von Neslihan Dermencioğlu für die Stimme von Türkiye vorbereitet und von Esra Erdoğan moderiert. Auf Wiederhören!
Das Logbuch des Kapitäns. Thank you.
var, oldu gel gel, oldu gel gel. Bak gözümden akan yaşlar, abure var, oldu gel
Gürgüp'ten de çıktığımı görmüşler.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعه صوت ترکیه.
دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اولدی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووس ده ترکیه.
سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
Юфлет Зыри и Тюркия.
这里是 Туарчи Чишен Гонхо Дентай.
Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
Да, Тюркия Ганг Радио, да.
Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
Овода Тюркия Вину Радио Са.
Аич Радио Воча Тюркия. Говорит Голос Тюркия.
Эфирда Тюркия овозы.
Диплеер Тюркияның тети радиосы.
Е садай Тюркия.
Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
Эзо ифонетис Тюркия.
Олди радио глас Тюркия.
Гидар радио мурия Тюркия.
Ини адала радио суара Тюркия.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
Este radio voz de Turkia.
Kochira wa Turkia no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkia.
Efir de Turkia ovoz radio sa.
It Turkia hongia radio ya.
Oldu radio glas Turkia.
Turkia une radiosu.
Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme Türkiyes zu Ende. Die Sendung wurde von Hakan Ören moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Geplayer Türkiye'nin Sesi Radyosu.